Beauty Design Cast mit Sophia und Simon.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beauty Design Cast mit Sophia und
Simon.
Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo. Was ist denn unser Thema heute, Sophia?
Unser Thema ist Universal Design. Und ich habe jetzt gelernt, dass das was anderes ist als Inclusive Design, was ich ja am Anfang dachte. Und vielleicht hast du ja Lust, mal den Unterschied zu erklären oder mal zu erklären, was eigentlich Universal Design ist.
Aber lag das daran, dass ich das gesagt habe?
Nee, weil ich mir ein bisschen was durchgelesen habe,
okay. Okay, gut. Ja, weil ich glaube, das Ziel ist was anderes. Also wenn man sagt, Universal heißt es ja, ne, wie das Universum, allumfassend für jedermann. Und Inclusive hat ja eher so einen, hat ja irgendwie ein anderes Ziel dafür. Vielleicht das Gegenteil von Inclusive ist ja Exclusive, etwas ausschließen. Und dann geht es darum, etwas einzuschließen. Und vielleicht kann man das so ein bisschen auseinanderhalten. Auch wenn ich denke, dass eigentlich grundsätzlich die Sachen sehr nah beieinander sind. Nur, ich glaube, Universal Design ist nochmal eben dieser Universalgedanke stärker verwurzelt. Also, dass man etwas macht, was jetzt nicht nur explizit Exclusives, also Ausgeschlossene anspricht, sondern auch die schon drin sind.
Also ist sozusagen Inclusive Design etwas, was für Leute gemacht wird, die zum Beispiel Special Needs haben, sowas wie Farbenblinde oder eben Leute, die schlechter hören können oder so. Und Universal Design wäre eher was, was sozusagen für alle gleich anwendbar ist. Oder dass man jetzt zum Beispiel sagt, man setzt gar nicht auf Farben, sondern man setzt auf eine Schrift, die dicker oder dünner ist bei jemandem, der farbenblind ist oder so. Oder du hattest, glaube ich, damals gesagt, Universal Design ist auch, wäre zum Beispiel der Fahrstuhl, was ich nochmal ein ganz gutes Beispiel finde.
Ja.
Weil du gesagt hast, dass da ja sozusagen alle mit fahren können und auch fahren, also sozusagen es nicht eine extra Vorrichtung ist für jemanden, der eben zum Beispiel keine Treppen laufen kann, sondern etwas ist, was anwendbar ist für alle und dann damit sozusagen auch alle gleich inkludiert und nicht sondern keine Special-Lösung ist für eine bestimmte Gruppe.
Ja, ich glaube, das ist ja eigentlich, das verdeutlicht das ja vielleicht wirklich ganz gut, ne? Also das diskriminiert ja es gibt ja auch sowas wie positive Diskriminierung, das macht der Aufzug ja nicht. Für den Aufzug sind wir alle gleich. Und jeder liebt Aufzüge. Außer halt, ja gut, also natürlich bringt das auch wieder Probleme mit sich, also dass vielleicht nicht jeder liebt Aufzüge.
Leute, die, ja, auf jeden Fall, also Leute, die schlecht in engen Räumen sein können, lieben zum Beispiel Aufzüge nicht. Oder die Leute, die Angst haben, stecken zu bleiben und so. Also gerade klaustrophobische Leute haben ja auch, denke ich mal, Angst davor, stecken zu bleiben und dann eben in diesem kleinen Raum gefangen zu sein. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so die super Lösung ist.
Ja, stimmt. Ja, also aber das ist ja auch dann vielleicht die Frage, ob es das Perfekte eigentlich gibt. Aber ich habe auch ein Beispiel für Inclusive Design. Also ich kenne halt dieses Thema lustigerweise vor allem aus dem Gaming, auch wenn das da jetzt nicht wirklich allgegenwärtig ist, aber irgendwie sind da viele Sachen mir so präsent. Zum Beispiel gibt es von Microsoft für die Xbox so ein Adaptive Controller. Das ist eigentlich so ein Brett mit so zwei Riesenknubbeln drauf, so Joystick-Platten und eine ganze Reihe hinten von Ausgängen. Und der Sinn und Zweck davon ist, dass man, der Controller hat ja bestimmte Tasten, ne? Also jetzt zum Beispiel der Xbox-Controller, habe ich hier einen, ja. Der hat vorne die zwei Sticks, dann hat der vier Tasten, ne, X, A, B, Y, Steuerkreuz, dann noch zwei andere und die Schultertasten. Und was dieser Adaptive Controller ist, damit lassen sich halt diese Tasten mappen. Also man kann die mit einem irgendwie gerateten Element mappen. Das heißt, die Taste A, die ja normalerweise mit dem Daumen zu bedienen ist, kann dann mit dem Fuß bedienbar sein. Oder mit dem Ellbogen.
Ja.
Oder wie auch immer. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Beispiel, wie man Sachen gestalten kann, dass die halt man könnte fast sagen, universeller funktionieren. Wobei der Controller an sich halt nicht universell ist, aber bietet universelle Möglichkeiten.
Aber wurde das dann von wem wurde das dann entwickelt?
Von Microsoft.
Ah ja, okay. Ja.
Das von dem Microsoft Design Team.
Ist das denn was, ist denn so universelles Design, was man immer beachtet, wenn man etwas entwirft? Also jetzt auch bei Webseiten oder so, ich kann mir vorstellen, dass das gerade so was blinde Menschen angeht, ja total wichtig ist, dass man die Webseite zum Beispiel vorlesen lassen kann oder so.
Ja.
Ist das so ein Standard oder ist das, oder denkt man sozusagen auch oft an Farbenblinde oder so, oder ist das eigentlich was, womit man, was man sich immer wieder ins Bewusstsein holen muss?
Also meiner Erfahrung nach nie, macht man das fast nie. Also ich habe es noch nie erlebt, dass daran gedacht wird, leider. Also ich finde es wirklich leider, also auch weil es ja nochmal eine weitere Ebene reinbringt, aber also ich weiß nicht, das hat irgendwie niemand so auf dem Schirm. Also da also richtig ernst werden wird das wahrscheinlich nur von ab einer bestimmten Company-Größe oder so, mit denen ich jetzt noch nicht so zusammengearbeitet habe. Ich glaube, aber worauf man sich verlässt, ist einfach, dass vieles von den Plattformen geregelt wird. Also wenn man Websites mehr oder weniger sauber baut, dann sind die ja schon zu einem großen Teil barrierefrei. Also wenn man die mit sauberem HTML baut, weil der Browser dann halt in die Lage versetzt wird, die Dinge halt so zu interpretieren, dass er sie dann wiederum anders übersetzen kann. Also dass ich zum Beispiel im Browser ohne Probleme die Schriftgröße anpassen kann oder dass ich auf einen hohen Kontrastmodus wechseln kann. Ne, das funktioniert ja ganz einfach, wenn ich halt die Sachen ordentlich benenne, sag ich mal hier, das ist ein Button so, da ist ein P-Text und eine Headline und so, dann hat der Browser ja eigentlich alles, womit er arbeiten kann, um die Dinge dann halt so zu umzubauen, dass es passt. Oder auch wenn ich eben zum Beispiel für Blinde, wenn ich dann die Sachen vorlesen lassen will, das resultiert ja auch direkt aus der Struktur. Also ich glaube, das ist jetzt bei Websites so ein Key-Feature, dass man die Sachen semantisch einwandfrei baut, was ja eigentlich sowieso immer empfehlenswert ist, auch für die Suchmaschine. Die Suchmaschine ist ja eigentlich auch so ein Ding mit eigentlich so einer, also die Suchmaschine hat ja eine beschränkte Wahrnehmung und da muss man ja auch gucken, dass man das so strukturiert, dass die Suchmaschine das halt lesen kann, auch wenn die jetzt keine Bilder angucken kann oder so.
Hm.
Also ich glaube, vieles
da
geht da so einher. Ja, genau.
Ja, okay.
Also ich glaube, das bringt es einfach so mit sich. Aber jetzt explizit auch da drauf getestet und so, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Und ich glaube erst, dass das ab einer bestimmten Größe oder auch Projektgröße das dann explizit gemacht wird.
Ja. Ja, das ist eigentlich schon krass,
Auflagen.
Ne? Weil ich meine, ich habe zum Beispiel auch noch nie mit jemandem gesprochen, der jetzt zum Beispiel blind ist, wie er das Internet sozusagen wahrnimmt und was man dann eigentlich, also ich habe mal, ich weiß auch gar nicht, ob es da so Anwendungen gibt, die da sozusagen entwickelt wurden, dass man das vielleicht übersetzt in so Breitschrift oder so, obwohl ich habe mal eine bei einem, beim Art Directors Club, bei dem ADC-Festival, da habe ich mal wurde mal was ausgezeichnet, ein Produkt, und ich weiß gerade nicht mehr, von wem das hergestellt wurde, aber es war so ein Produkt, was du sozusagen, so was eine Hardware war, die du sozusagen zusätzlich zum Laptop hast, und die dir dann Texte teilweise in so Blindenschrift übersetzen. Du kannst dann auf der Fläche dieser Hardware das dann sagen, lesen, das wird dann übersetzt. Also die Texte, die es im Internet gibt. Das fand ich irgendwie richtig super. Aber ich weiß gar nicht, wie da eigentlich so der Online-Alltag von so zum Beispiel blinden Menschen ist, wie die da klarkommen, oder?
Ja, ich glaube, sowas kenne ich auch, diese Art Eingabegerät. Ich habe mich jetzt auch also ich weiß auch nicht, ob sowas nicht schon oft genutzt wird. Ja, aber ich weiß auch, dass zum Beispiel jetzt, wo ich auch meinte, wegen der Größe und so, also dass jetzt die Plattformbetreiber, also Microsoft oder Apple, dass die da schon auch viel machen. Also gerade Apple wird ja auch immer relativ sehr dafür gelobt, dass die Sachen auch ganz gut funktionieren. Gerade das iPhone funktioniert ganz gut mit dem Voice-Over, auch für Blinde. Da kann man halt dann immer so über die Sachen drüber gehen und dann wird einem so vorgelesen, was das ist. Das soll wohl ganz gut funktionieren. Also da gibt's ja eine Reihe von Bedienungshilfen, alles Mögliche. Zum Beispiel kann man auch die AirPods als eine Art Hörgerät dann auch nehmen. Man kann die AirPods übrigens auch als Spionagegerät nehmen. Man kann die nämlich irgendwo hinlegen und dann hören, was geredet wird über eine Ferne. Wie so ein Babyphone.
Crazy. Ja. Das ist ja gut zu wissen, wenn irgendwo mal einer rumliegt, dann weiß Bescheid.
Ja.
Aber ich frage mich gerade, guck mal, diese Anwendungen, wie jetzt zum Beispiel, dass einem etwas vorgelesen wird.
Ja.
Das ist ja schon, nutzt du das manchmal? Weil ich habe gerade noch überlegt, das wäre ja auch so eine Anwendung, die man selber eigentlich total gut nutzen könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel, kenne ich das, wenn ich irgendwie mir Wissen aneignen will, ja, denke so, okay, den und den Artikel, den würde ich gerne noch lesen. Und das so nebenbei machen zu können, wenn man ein Fahrrad fährt oder keine Ahnung, das wäre ja schon super, wenn man sich das so vorlesen. Das kann ich so sein, so kann man das
wie in so einem Podcast.
Ja, wie so ein Podcast. Das ist natürlich mit so einer Roboterstimme oder so. Aber.
Ja, aber da muss man unterscheiden. Also was ich jetzt meinte, ist eher so die Nutzung. Also da werden natürlich dann auch so die Bedienelemente vorgelesen. Aber diesen Modus, dass Sachen vorgelesen werden, also Inhalte, eine Zeit lang habe ich das gemacht. Da habe ich das halt ganz gerne gemacht. Ach, weil das geht halt recht easy. Also ich glaube, man kann das so mappen, dass man mit drei Fingern da drüber geht. Dann liest er das vor und kann auch die Geschwindigkeit einstellen. Und das war halt auch mal, auch wie du meinst, so mein Art Podcast-Ersatz. Und klar hört sich das manchmal ein bisschen komisch an, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das wäre dann ja eigentlich eher so ein Universal Design Ansatz, dass man sowas macht, was für alle eigentlich ganz cool ist. Aber nochmal zurück, was ja auch eigentlich so eine voll weit verbreitete Einschränkung ist, ist ja so Farbenblindheit. Aber selbst auch sowas. Wird halt, ich mach das schon manchmal, aber auch nicht immer, muss ich gestehen, dass ich so einen Kontrasttest mache und verschiedene Farbenblindheitstests, also das gibt es manchmal. Ich hatte mal ein super Programm, das das konnte, den Color Schema, aber den finde ich irgendwie nicht mehr, den gibt's irgendwie nicht mehr. Der war super, da konnte man nach verschiedenen Farbblindheiten die Sachen sich angucken. Letztens für ein Projekt, also was man glaube ich grundsätzlich macht, ist schon, es gibt so gewisse Kriterien, dass ein Kontrast, das ist ein bestimmte, also wenn ich eine Farbe nutze, ne, dann kann man die testen, zum Beispiel gegen Weiß, ob die ausreicht. Und wir hatten mal ein Projekt, da war halt die Hauptfarbe Gelb und das ist halt, immer schwierig. Und da haben wir das dagegen getestet, ob der Kontrast ausreicht, wenn man damit einen Button macht, ob das gegen das Weiß halt ausreichend hervortritt oder wenn man damit einen Text schreibt, einen Link. Und der hat dann gesagt, Button so, jo, geht klar, aber Text geht nicht klar. Und das hat dann dazu geführt, dass wir Links nicht, wie man es vielleicht manchmal macht, einfach farbig auszeichnen, sondern die wurden dann immer unterstrichen.
Ja, das macht natürlich total Sinn.
Ja, aber wie ist das zum Beispiel dann bei Buttons? Also normalerweise hat man immer drei Ebenen von Buttons. Ein Primär-Button, ein Sekundär-Button und ein Tertiär- oder Text-Button. Und dann wird es dann wiederum knifflig, ne? Da kann man sagen, okay, wir machen den Primär-Button gelb, den Sekundär-Button, der bekommt dann vielleicht eine Outline oder wird grau. Mhm. Aber wie ist der Tertiär-Button? Der ist normalerweise jetzt nicht nochmal irgendwie ausgezeichnet. Der wäre einfach wie so ein in der Linkfarbe.
Ja, man könnte ja über Schriftarten gehen, oder?
Wie bitte?
Man könnte ja über Schriftarten gehen, also dass man sagt, irgendwie bold und groß geschrieben, dann nicht bold und am Ende sogar kursiv oder keine Ahnung, oder kleinere Schriftart oder sowas.
Ja, also das mit dem, da würde ich vielleicht das mit dem groß geschrieben nehmen.
Mhm.
Aber das fiel halt aus anderen Gründen weg, weil das wäre dann so der einzige, also aus irgendeinem Grund fiel das weg und das ist dann vielleicht auch direkt so eine Art Schwachstelle, weil die Buttons sind jetzt nicht krass ausgezeichnet, sondern ergeben sich nur aus dem Kontext. Und das ist dann vielleicht so ein Schwachpunkt, wenn es darum geht, das Design inklusiv zu gestalten. Das war ja auch, als dieses ganze Flat-Design-Thema aufkam, auch so ein Thema. Also auf einmal hat man alles ganz flach gemacht, man hat nicht mehr irgendwie Schatten, ging gar nicht. Also man hat sozusagen diese ganze 3D-Ebene rausgenommen und naja, also da haben sich auch dann viele wahrscheinlich auch zu Recht drüber beschwert, so dass man die Buttons halt schwieriger erkennen kann. Und was es glaube ich immer noch gibt beim iPhone ist, dass man so eine Art Button-Funktion hinzufügen kann, dass halt diese Text-Buttons halt auch immer eine Fläche drumherum bekommen. Weißt du, wie ich meine?
Ach ja, das ist ja interessant. Ja, das wusste ich nicht, aber das macht natürlich total Sinn, ja.
Mhm.
Ja, klar, das ist interessant, dass gerade Buttons so so schwierig sind, aber ja, die sind halt immer farbig markiert, ne? Die sind immer irgendwie nochmal gehighlightet, dadurch entsteht einfach mal so eine Dreidimensionalität irgendwie.
Also. Ja, genau, also ja, grundsätzlich, ja, Buttons ist halt auch so ein cooles Thema irgendwie, weil, ne, man kennt und liebt den Button und da noch irgendwie was Neues zu machen, ist halt, ja, also einen guten Button zu machen, der auch irgendwie noch was Eigenes hat, ist gar nicht so einfach.
Mhm.
Auch, dass der die richtige Größe hat und so.
Ja, dass der richtig auffällt und so. Also, dass der es auch klar wird, in welche Reihenfolge die getätigt werden. Das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich auch interessant, dass du es gerade meinst, dass es so Hierarchien bei den Buttons gibt. Das wusste ich zum Beispiel auch.
Ja, aber ich glaube, jetzt wirst du die Welt mit anderen Augen sehen.
Ja, das ist so. Das ist ja auch, seitdem ich für die Uni da so ein Blog programmieren musste, ist es bei mir auch so, dass ich echt die Welt mit anderen Augen sehe. Weil wenn man das einmal so von der anderen Perspektive sich angeguckt hat, wie so Webseiten oder Blogs oder keine Ahnung aufgebaut sind vom Code her, dann ist das wirklich, kriegt man so eine Ehrfurcht auch für das, was da an Denkleistung und an Programmierer können auch drin steckt. Das ist schon richtig krass.
Oh ja, den kann ich echt auch nur beipflichten. Also ich kam mir auch ganz, ganz klein vor, als ich diesen Kurs gemacht habe. Also jetzt nicht deinen Kurs, sondern meinen Programmierkurs.
Kann man so kleine Baby-Steps machen und denkt sich so, boah, ey, ich glaube, ich würde mein Leben lang brauchen, um da mal schnell sowas runterzucoden. Aber ich finde, man merkt dann auch, man fängt dann auch an zu verstehen, dass so Programmierer richtig Spaß daran haben, so Hackathons oder so zu machen, wo sie so einfach so drei Tage durchcoden. Man ist dann da so drin und will auch so Probleme, die man hat, wenn man irgendwie auf einmal irgendwas funktioniert nicht und du denkst, woran liegt das jetzt? Ich will jetzt diesen Fehler finden. So, man ist so total hooked up irgendwie und will da irgendwie ans Ende kommen und dann kommt man irgendwann, wenn man es dann geschafft hat, dann kommt man in so einen Modus so, oh, ich könnte das natürlich auch grün machen oder rot oder ich könnte nochmal alles ganz anders machen und so. Und das ist schon richtig spannend irgendwie, finde ich.
Ja, aber eigentlich sollte man sich ja nicht mehr fragen, ob man es noch grün oder rot macht. Das sollte eigentlich davor schon fertig feststehen und man sollte überlegen, wie man es am nicesten rot macht.
Ja.
Deswegen finde ich auch immer
so. Das ist natürlich die beste Variante.
Ja, deswegen finde ich es auch immer wichtig, das vorher halt festzuhaben, bevor man dann in die Entwicklung geht, weil im Nachhinein verrennt man sich noch gerne.
Auch die Struktur, wie das sein soll, muss man sich auch vorher gut überlegen.
Ja, genau. Und wenn dann nochmal ein zusätzliches Level reinkommt, das Ganze dann ja möglichst so, dass es für jeden funktioniert zu bauen, ist halt echt nochmal eine Ebene drüber.
Und eigentlich kann man das auch eigentlich nicht aus seiner eigenen Perspektive machen, ne? Also man braucht dann schon, man müsste eigentlich so ein diverses Team haben oder zumindest mal eine Person sozusagen oder zwei, die eben mal aus einer anderen Perspektive drauf gucken und mal sagen, okay, wie ist diese Website jetzt für jemanden, der blind ist, der farbenblind ist, der und so weiter. Also jetzt nur auf Websites bezogen, das kann man ja auch, das ist ja viel größeren Range noch für Produkte so, also wenn man das richtig damit sozusagen interagieren muss. So. Ich finde auch so in dem ganzen Bereich so um blinde Menschen ist das, da kann man auch, glaube ich, mit so neuen Technologien richtig viel machen. Also letztens habe ich zum Beispiel auch in der Uni, da ging es irgendwie um das Thema 5G und so autonomes Fahren und so. Und da habe ich dann nochmal überlegt, wie geil das wäre eigentlich, wenn man diese 5G-Technologie auch für Blinde nutzen würde. Weil du kannst ja eigentlich, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber das, was man macht, ne, mit autonom fahrenden Autos, ja, die müssen ja sozusagen, ohne selber sehen zu können, müssen die sich durch die Stadt navigieren. Das Gleiche passiert ja eigentlich auch bei blinden Menschen. Warum? Macht man das nicht so, dass die so eine Art Case oder so eine Weste oder irgendwas bekommen, die sozusagen, die einfach ausstattet mit so Sensoren, die ihnen sozusagen Impulse geben, aber auch, so 5G-fähige, keine Ahnung, 5G-fähige Hardware, so, und dann kann man das sozusagen, wenn man diese Vorrichtung nutzen, um die blinden Menschen zu navigieren durch die Stadt, weil was 5G ja sozusagen, was der Vorteil an 5G ist, ist ja die niedrige Latenz, also dass man sozusagen eine niedrige Reaktionszeit hat, also man eigentlich in Echtzeit reagieren kann, oder halt das autonom fahrende Auto oder eben dieser Case.
Weiß man nicht, wie groß die Latenz ist? Also sag ich mal,
bis das Signal
dahin geschickt wird, wo es hin soll.
Also eigentlich in Echtzeit, weil du sozusagen, das kommt immer ein bisschen darauf an, was für eine Infrastruktur du hast, aber es gibt ja diese zum Beispiel Campusnetze, wo es ein festgesteckter Raum ist, der 5G-fähig ist und wo dann auch nichts rumsteht, was irgendwie die Latenz beeinträchtigen könnte, und das ist wirklich in Echtzeit. Also wenn man jetzt aber eine öffentlich ausgebaute 5G-Infrastruktur ist da, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, aber eigentlich ist das in Echtzeit, weil du musst ja auch, wenn du autonom fährst, musst du ja direkt reagieren, wenn jemand da vor dich läuft zum Beispiel oder so als Auto.
Ja, und wenn du
lass mich mal ganz kurz ausreden, wenn du das übertragen würdest und sozusagen gute Sensoren hättest in so einer Weste oder so, dann könnte vielleicht sogar so ein blinder Mensch auf den Blindenstock verzichten und einfach sich über diese Weste durch die Stadt navigieren. Und dann hätte man vielleicht auch noch so das Gegenstück sozusagen zu dieser Weste noch in eine Ampel oder so, und die Ampel weiß dann, okay, da kommt ein blinder Mensch, ich schalte mal auf grün, der blinde Mensch kann rüberlaufen, oder eben ich gebe jetzt mal Sounds, damit der überhaupt weiß, dass hier eine Ampel ist und so. Also ich kann mir da einiges vorstellen.
Ich meine, sowas gibt es ja eigentlich schon, aber vielleicht nicht digital. Das sind ja diese Streifen, die so auf dem Boden sind.
Ja.
Und oder auch, also es gibt ja schon vieles so in der Hinsicht, aber das ist halt eben analog. Also auch an den Ampeln, ne? Da steht ja auch immer, wie die Kreuzung oder der Übergang aufgebaut ist, ne? Ob es in der Mitte noch irgendwie eine Insel gibt und so. Das wäre ja dann quasi auch mehr oder weniger die Digitalisierung davon.
Ja, genau. Und halt sozusagen, dass es so ein bisschen weniger Barriere ist zwischen dem Menschen und der Infrastruktur, die er nutzt. Weil da ist ja immer der Stock und sozusagen diese Übersetzungsleistung, weil der Sehsinn nicht da ist. Die Übersetzungsleistung bei jemandem, der nicht blind ist, passiert ja einfach automatisch im Kopf. Und diese Automatik, die könnte man dann ja sozusagen über die niedrige Latenz vom 5G messen. Ich weiß nicht, wie sehr das sozusagen Einfluss auf die Gesundheit hat, wenn du so eine Weste anhast, die ganze Zeit 5G-Funk, so, also keine Ahnung.
Ich wollte schon gerade sagen, eigentlich bist du ja eher pro 5G, ne? Aber das kam doch noch ein bisschen was Skepsis rein.
Ja, ja, klar, da muss man natürlich immer aufpassen. Also, aber ja, denken kann man ja schon mal in verschiedenste Richtungen auch. Also man muss ja dann auch testen und alles. Und das dauert ja immer ewig und es ist ja auch richtig so, bis was zu sagen. Also an manchen Stellen ist es richtig, an anderen nicht. Ich finde immer so, technologische Neuheiten sollten dann schon auch sozusagen auf gesellschaftlich breiten Boden fallen und nicht so einfach überstürzen, nur weil es jetzt geht, den Markt überfluten.
Aber, ja, ich glaube,
aber manchmal,
ich glaube, das passiert in den meisten Fällen, aber es ist auch wieder, glaube ich, ein sowohl als auch, oder?
Ja, genau.
Es wird total auf jeden Fall gemacht, was geht. Also
ja,
das ja,
ist ja
auf
auch
jeden
gut.
Fall. Ja, 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 also ja, kann man auch verstehen.
Mal so, mal so,
sein.
Ne?
Ja, ja, aber es wird ja auf jeden Fall auch genutzt, um, ich sag mal so, echte Probleme zu lösen.
Ja.
Oder was heißt
ja,
lösen, zu beeinflussen?
Und manchmal denkt man sich ja auch so, boah, warum dauert das jetzt so lange? Das muss doch nicht fertig sein. Bei manchen Sachen ist das ja auch okay, aber wenn zum Beispiel jetzt wie so eine Weste für einen blinden Menschen, die muss natürlich unglaublich gut getestet sein und die Leute müssen das auch sehen, dass das ein blinder Mensch ist. Das muss ja irgendwie auch visualisiert werden und so. Weil, oder auch nicht, keine Ahnung, so, das müsste man halt alles mal ausprobieren, aber anders ist es ja bei manchen anderen Innovationen, wo du so denkst, so ja, lass es doch einfach unfertig sein, pack's auf den Markt, dann wird es sowieso irgendwie schneller fertig sein, weil dann gibt es viel mehr Feedback und so. Also ist ja auch je nach Anwendung unterschiedlich.
Ja.
Aber zurück zum Thema.
Nee, also es hat ja mit dem Thema zu tun. Ich wollte nur noch mal kurz einhaken zu dem Thema. Man kann das ja auch, also das ist auch wiederum ein universelles Ding. Du meinst, man müsste da auch jemanden haben, der auch wirklich betroffen ist. Und das stimmt ja in jedem Fall.
Ja, genau.
Also das gilt ja aber auch für alles und ist ja auch ein Problem von vielen Sachen. Ich hatte das jetzt auch gehört, eben beim Gaming. Da ging es dann um, was war das? Uncharted oder sowas? Also so ein Spiel, so eine Art Third-Person-Action-Adventure oder Shooter auch teilweise. Und die haben auch irgendwann Modi eingebaut, um das Ganze ein bisschen auch Leute jetzt mit Beeinträchtigung, dass sie das ausspielen können. Und da ging es dann um so Sachen wie die Kamera ist automatisch. Ne? Normalerweise hast du ja mal die zwei Sticks. Einer ist, lenkt die Figur, der andere lenkt die Kamera. Nur was ist denn, wenn man nicht jetzt zwei Sticks gleichzeitig bedienen kann? Und ja, da haben die zum Beispiel dann so eine Lösung eingebaut. Dass man das auch mit einem
Stick automatisch kann. Ist?
Ja, genau, irgendwie sowas.
Nee,
also so
ja.
Eine smarte Kamera. Eigentlich witzig, weil das gab es ja früher auch schon. Also bei einem N64 gab es ja nur einen Stick. Da war ja auch die Kamera automatisch fast schon so ein Back to the Roots.
Ja,
aber das kam halt auch, es ist halt selten eigentlich, dass Spiele sowas unterstützen.
Und wie kam das? Weißt du das? War das so, dass da jemand im Team war, der irgendwie sehr betroffen war? Oder?
Nee, ich glaube nicht im Team. Ich glaube, das kam wirklich von außen. Wurde das herangetragen, da Naughty Dog an den Entwickler. Aber ich frage mich gerade, warum ist denn das so, dass das nicht super häufig oder per Default passiert?
Ja.
Weil bei Spielen könnte man sich ja fragen, ja okay, aber damit wird sich ja auch eine Zielgruppe versperrt.
Ja, total. Ja. Und eigentlich ist es ja, könnte es ja auch was sein, was einfach gelernt ist und was einfach sozusagen einfach, was man einfach mitdenkt, oder? Also ich meine, wenn man sich das ein paar Mal so aneignen würde, dann würde man das doch vielleicht nicht alles, wie gesagt, ich glaube, man kann nicht alle Sachen nachvollziehen, weil man einfach, wenn man nicht in der Position ist, aber einige so Sachen, so wie du jetzt gerade sagst, mit den Buttons oder keine Ahnung, irgendwie sich mal angucken, okay, wie wäre die Click-Through Logik von jemandem, der irgendwie eingeschränkt sehen kann oder so, also das könnte man sich ja schon auch, oder sowas könnte ja, ist das im Designstudium was man lernt eigentlich? Zum Beispiel?
Ich glaube, hin und wieder, ne? Also ich glaube, im Designstudium, da ist ja jetzt nicht immer alles so, dass man Sachen so lernt, sondern muss sich die Themen selber suchen. Und ich hatte jetzt halt ja ein relativ spezielles Studium mit der Nachhaltigkeit und es gibt ja auch, also eigentlich ist ja so, gehört das ja mit unter dem Punkt soziale Nachhaltigkeit, dass man halt versucht, jetzt niemanden auszuschließen. Und da kamen halt so Themen häufiger vor. Also jetzt, weiß nicht mehr, was du vorhin erzählt hast mit dem Blinden. Also ich kann mich daran erinnern, dass eine Freundin, das war, glaube ich, euer Abschluss, waren Reiseführer für Köln für Blinde. So, das, aber das hatte sie sich halt als ihr Diplomthema dann ausgesucht.
Ach ja. Und ist da dann so über Audio oder wie war das dann genau?
Gute Frage, das weiß ich nicht. Das habe ich nur am Rande mitbekommen. Ich meine, das wäre über diese, wie heißt es, Braille-Schrift?
Braille-Schrift, ja.
Ja, genau, irgendwie sowas. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht auch zusätzlich Audio, das kann auch sein.
Ja.
Das weiß ich nicht. Und was ich auch mitbekommen habe, ist eine Kommilitonin, die auch selber betroffen war, die hat so eine Art Zeichen gemacht. Also es gibt ja so ein Zeichen, wenn man für Blinde gibt es ja irgendwie so ein, ne, dann hat so diese drei Punkte. So als Erkennungszeichen.
Mhm. Ist es auf Websites zum Beispiel oder so? Dann sind drei Punkte
aneinander, also, oder was? Ach so, nee. Aber das ist ja, da hat man vielleicht so eine Armbinde mit den drei Punkten drauf. Dann
ach
sieht
so,
man,
das
okay,
meinst du?
Ist blind. Ja, ne, ja. Und die hatten was Ähnliches gemacht, aber für so unsichtbare Beeinträchtigungen. Also, weil die hatte einen, hatte irgendwie einen Unfall und hatte dadurch halt so Beeinträchtigungen, dass sie nicht mehr so schnell unterwegs war. Und ja, aber das hat man jetzt nicht ohne weiteres gesehen. Mhm. Und ich glaube, ihr Ansatz war, dafür halt ein Erkennungszeichen zu machen und eine Kampagne dafür, für eben diese unsichtbaren Beeinträchtigungen.
Ich glaube, das muss viel mehr passieren irgendwie auch. Also es ist ja auch ein Teil von Diversity oder auch sozusagen auch mal ja in diese anderen Richtungen. Das ist jetzt andere Richtung, aber eben in diese Richtung, da geht, glaube ich, noch einiges so, das würde ich damit sagen. Da ist irgendwie echt noch Luft nach oben, ne?
Aber
man macht so viel irgendwie.
Was?
Ja. Man macht ja so viel. Also man macht so viel. Für alle möglichen, die gut sehen und gut hören und keine Ahnung und fit sind, was heißt fit? Gott, man muss auch mal gucken, was man für Worte nutzt, aber die sozusagen körperlich nicht beeinträchtigt sind.
Ja.
Aber sozusagen da auch mal zu sagen, gut, es gibt da andere Nutzungsarten, auch sozusagen ja was weibliche Nutzer angeht. Also zum Beispiel ja wirklich, das hatten wir doch auch irgendwann mal, dieses Thema mit dem Smartphone, was sozusagen für Männerhände gemacht ist, wo ich auch jedes Mal merke, ich meine, ich habe jetzt auch ein großes Smartphone, aber wo man schon auch als Frau oft merkt, dass der Daumen eigentlich noch ein bisschen länger sein müsste oder die Hand auch ein bisschen größer, weil es echt schwierig ist,
das so zu bedienen. Ich glaube, das ist aber auch kein Frauenthema, das geht mir ja genauso. Also.
Ja?
Also klein. Ja, also jetzt, also. Ich habe ja ein kleines, also aus heutigen Maßstäben ein kleines Gerät, aber ich komme jetzt ohne umzugreifen, komme ich nicht oben links hin und ich finde das auch lästig. Ja, aber da kann man auch wieder sagen, dafür hat man, also eine iOS-Bedienung oben links ist immer zurück und dafür hat man ja auch eine, ich sag mal, eine elegante Lösung gefunden. Da kann man ja einfach, also geht wahrscheinlich jetzt auch unter Android, aber kann man einfach nach rechts swipen. Das ist ja gleich zurück und das funktioniert überall.
Ich weiß gar nicht, ob das bei Android auch so ist.
Ja, also da wird sich doch gegenseitig immer abgeguckt. Also abgeguckt, wahrscheinlich, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Gut, das heißt, das ist
Was.
Aber auch so, auch zum Beispiel Medikamente. Letztens habe ich zum Beispiel dieses Buch gelesen. Also, nee, ich habe es noch nicht gelesen. Ich wollte es... Ups.
Hast du ja vorhin das durchgelesen.
Ja, genau. Nee, ich habe mir sozusagen mich informiert zu diesem Buch von Caroline, heißt sie, glaube ich, Criado Perez, zum Thema Invisible Women und dann kommt noch irgendwas in ihrem Titel. Auf jeden Fall geht es dabei darum, dass sozusagen in Daten Datengrundlagen, die ja auch die Grundlage sind für alle möglichen digitalen Neuerungen jetzt, also wie zum Beispiel künstliche Intelligenzen und so, in diesen Datengrundlagen einfach Frauen total invisible, also nicht sichtbar sind, weil sie eben nicht abgebildet werden, weil viele Dinge eben nicht an Frauen zum Beispiel getestet werden, wie Medikamente, dass so Crash-Tests nicht an denen gemacht werden und so. Und das ist ja auch ein Problem. Also dann, das wird dann ja auch exklusiv, wenn man sozusagen dann so die künstlichen Intelligenzen, also das geht ja, in dem Bereich gibt es ja nicht nur das Frauenthema, sondern auch, keine Ahnung, Hautfarbe, das hatten wir ja auch schon mal. Da gibt es ja mehrere Themen, aber das ist halt eben eins. Und da muss man schon sich neue Kompetenzen eigentlich aufschaffen, weil das kann eigentlich nicht sein, dass man jetzt sozusagen die Zukunft gestalten möchte und dabei eigentlich vorgestern ansetzt, so, weil die Daten, die wir jetzt haben, sind ja sozusagen gar nicht mehr Status quo. Sind ja immer das, was Vergangenheit ist.
Wie meinst du aus der Vergangenheit?
Also, dass die Vielzahl sozusagen der Daten, da ist ja die der wenigste Anteil von heute und der meiste Anteil von ab gestern sozusagen gesammelt.
Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich habe das aber auch mal gehört, dass, ich weiß auch gar nicht, weiß nicht mehr wo, aber dass eigentlich so, dass die Daten halt so männlich, dass da so ein Bias ist, dass man immer vom Männlichen ausgeht und das Weibliche so interpoliert wird daraus.
Und das ist schon krass. Ja,
Aber woran liegt das?
Ja, ich glaube, weil die Budgets, also weil sozusagen, das ist ja in der Gesellschaft sehr breit verbreitet, sehr weit verbreitet, dass eben die männliche Form, also alleine in der Schrift, war es ja ganz lange so, dass eben nur die männliche Form genannt wird. Das ist ja sozusagen so die Norm oder das, was eben sichtbar ist. Und ich glaube, es ist einfach das doppelte Budget, wenn du sagst, okay, ich teste jetzt irgendwie nicht nur an 50 Männern das Produkt, sondern dann auch noch an 50 Frauen. Weil du kannst ja nicht sagen, dass du irgendwie 50 Männer und 2 Frauen, dann bringt dir deine Forschung wahrscheinlich nichts. Sondern du musst irgendwie sagen, okay, ich habe ein Produkt, was ich auf den Markt bringe, ich teste es an 50 Männern und an 50 Frauen. Das ist im Moment ja wahrscheinlich noch nicht mal Voraussetzung. Also ich denke, dass das keiner einem auferlegt. Das ist wahrscheinlich die eine Sache und dann die Kosten. Ich denke mal, das ist einfach sehr teuer, das zu testen. Das müsste eigentlich einfach eine Vorschrift sein.
Ja. Ja, ich habe ein auch wieder profaneres Gaming-Beispiel. Der Controller der ersten Xbox, der war einfach gigantisch. Also der war einfach riesig. Und ich frage mich halt, wie kann sowas passieren, ne? Also man munkelt halt, das lag daran, dass die den zusammen mit einem Wrestler, mit der 2 Meter irgendwas ist, entwickelt haben.
Ja.
Aber also da frage ich mich so, wie kann das denn sein einfach, dass sowas dabei rauskommt?
Ja.
Aber das bringt mich jetzt auch noch zu einem anderen Thema, aber das vielleicht daran anschließt. Ich habe mir letztens noch mal angeguckt, die Präsentation der Xbox One, die ja mehr oder weniger, also die aktuelle Xbox-Generation, die ja mehr oder weniger dieses Rennen gegen die PlayStation verloren hat, auch nicht, also sehr gering, sondern die schon krass verloren hat und weil man einfach den falschen Fokus gesetzt hat. Also in dieser Präsentation wird die ganze Zeit über Fernsehen gucken, Filme und Motion-Controller und so geredet, aber nicht übers Gaming. Und das ging halt ja einfach total an der Kernzielgruppe vorbei. Worauf ich hinaus will, ist, wahrscheinlich liegt sowas daran, dass man ja irgendwann sagen muss, so machen wir es. Und das ist wahrscheinlich bestimmt ein Jahr oder wahrscheinlich noch viel länger, bevor das Ding erscheint, festgelegt. Und was dann bleibt einem nichts anderes übrig, als das dann irgendwie so durchzuziehen. Also, weil ich frage mich immer, wie kann das denn sein, dass so schlechte Sachen passieren? Also, dass so schlechte Sachen auch gestaltet werden oder entwickelt werden? Wahrscheinlich liegt sowas damit zusammen, dass an einem bestimmten Punkt, wo es sich entscheidet, einfach die falsche Wahl getroffen wurde.
Ja, oder vielleicht nicht genügend Informationen auf dem Tisch haben. Also, weil eigentlich kann man ja sozusagen die falsche Wahl nur dann treffen. Das heißt falsch. Weiß man ja auch nicht, ne? Auf was dann sozusagen. Aber von der Nutzung her sozusagen daneben liegen, wenn man entweder das Team nicht divers genug ist und nicht unterschiedliche, oder die Nutzer, die vorher sozusagen Testnutzer waren, nicht divers genug waren und man nicht unterschiedliche Nutzungen auch gibt, oder man eben nicht genug Informationen über Zielgruppe oder so hat. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass was soll ich sagen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Wolltest du auf den gigantischen Controller zu sprechen kommen?
Ach so, nee, ich wollte auf das andere Thema zu sprechen kommen, nämlich dieses, wie schnell man Innovationen auf den Markt wirft, so ist ja auch immer so die Frage. Also wenn man da schneller ins Testen kommt, bevor es fertig ist sozusagen, das ist bestimmt auch immer eine gute Idee.
Ja, aber ich frage mich bei so Companies, die einfach ein extrem krasses Budget haben. Also weißt du, bei dieser Präsentation, die haben einfach ein Zelt aufgebaut, das so groß ist wie eine Halle. Und man hätte auch dann ganz sicher das Geld gehabt, diesen Controller. Na, jetzt vermische ich die beiden Sachen, aber ist ja egal, den Controller halt vielleicht mal 10 Leuten in die Hand zu drücken und zu gucken, ob die damit klarkommen.
Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe sowas überhaupt nicht. Also auch dieses Beispiel mit diesem Automaten, der Fotos macht in der Behörde. Ja. Weißt du, wo dann die Hautfarbe nicht erkannt wird? Und ich frage mich auch, warum. Also jemand, der eine Behörde ausstattet, muss das Geld haben, da mal irgendwie ein paar Testpersonen dran zu lassen vorher. Ja. Das kann ja nicht
aber
sein.
Aber wahrscheinlich ist ein wichtiger Punkt, den du halt auch vorhin genannt hast, man kann es einfach nicht, also man ist ja auch gefangen, man ist ja total biased und framed, um mal 2 coole Wörter zu benutzen, in seinem eigenen Denken. So, deswegen kann man Sachen nur mit Input von außen überhaupt gestalten.
Also und dafür braucht man wieder die Offenheit, überhaupt diesen Input zuzulassen oder den überhaupt zu suchen. Also eigentlich müsste man immer auch sozusagen im Studium oder auch so alltäglich immer wieder diese Offenheit sozusagen lernen. Und das ist ja dann das, was man dann vielleicht auch Mindset nennt oder so. Das ist ja auch ein schwieriges Wort, aber ich sag's jetzt mal, dass man da überhaupt so eine Offenheit hat und sagt, so, okay, das ist mir wichtig und ich weiß, dass ich es nicht selber abbilden kann. Deswegen hole ich mir jetzt X und Y mit ins Boot.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt heute noch ein, also der YouTube, der ist ja, der kann ja Gedanken lesen, ne? Der steckt einem immer Sachen vor, die man mag. Ja. Und da war ein Vortrag, der war, glaube ich, schon ein bisschen älter, der war von Netflix. Und da hieß es halt so, die Designe wie ein Scientist. Und ich finde ja auch, das ist ein super Ansatz, dass man eben diesen Science-Ansatz, der immer irgendwie ist, ich stelle eine Hypothese auf und dann teste ich die und dann, wie sagt man, falsifiziere oder, was ist das Gegenteil, verifiziere die. Und das ist ja eigentlich der Königsweg, der uns jetzt durch die Digitalisierung aufs Tablett gelegt wird, weil das ist ja auf einmal möglich, dass man die Sachen halt, wenn die rauskommen, dann im Nachhinein noch weiter testen kann und immer das Input der Nutzer einholt. Und zwar nicht, indem man die fragt, wie findet ihr das, sondern indem man auf die Daten guckt. Also, und weil die Sachen sind ja auch nicht intuitiv. Also das finde ich auch immer so den Daily Struggle, dass man selten die Möglichkeit bekommt, mit Daten zu arbeiten. Also vielleicht solche Companies schon, aber jetzt in meinen Kontexten leider nicht. Da ist vieles eher verharrt auf dieser ersten Stufe, also dieser Hypothese, aber es wird dann nicht
verifiziert.
Nee, erst wenn es raus ist. So.
Ja,
aber das ist
und
natürlich
dann hat man
super.
Die Kohle nicht mehr was zu ändern.
Ja, genau. Das ist dann leider immer noch, obwohl mit Scrum gearbeitet wird und so, aber die Quintessenz ist leider immer noch wasserfallmäßig. Aber da fand ich halt, weil ich immer das Coole finde und wovon ich auch zutiefst überzeugt bin, man kann es einfach nie wissen, wie Sachen genutzt werden, sondern man muss es halt testen und die, was dabei rauskommt, ist oft kontraintuitiv. Zum Beispiel, also wie gesagt, das war jetzt noch älter, ich weiß auch nicht, wie es jetzt aussieht, aber die Netflix Startseite, wenn man keinen Account hat, du kannst ja mal gucken, während ich hier erzähle, ob das immer noch so ist. Da ist nichts drauf. Da steht irgendwie hier Netflix ab 7,99 pro Monat. Dann steht da gute Videoqualität auf allen Endgeräten. Und im Hintergrund ist eine Fläche, wo verschiedene Serien und so die Cover von verschiedenen Serien angezeigt werden.
Richtig? Ja, das ist, glaube ich, also ich kann es ehrlich gesagt nicht testen, weil ich angemeldet bin auf einem Account.
Ach so, ja.
Über den Laptop. Mehr.
Und dann ja, aber das war abmelden. Zumindest auch ähnlich noch als letztes Mal, als ich darauf war.
Ja.
Und naja, das machen die halt ganz, also ganz bewusst. Also das wird ja die ganze Zeit getestet, weil die hatten auch mal dann gezeigt einen Test, wo die, oder mal kurz zurück, also die haben gefragt, was interessiert denn die Leute am meisten, bevor sie ein Abo abschließen? Was würdest du sagen? War so das erst das Wichtigste.
Kosten.
Das habe ich auch gedacht. Aber nein, es ist, welche nein. Inhalte es gibt.
Echt?
Ja. Und was könnte man da jetzt als schlauer Designer denken, was man auf die Startseite packt?
Die, keine Ahnung, Trailer von irgendwelchen Serien.
Genau, oder die Bibliothek, ne?
Ja.
Ja, aber nö. Das haben die getestet und ja. Das hat nicht funktioniert, sondern was es ja alternativ gibt, ist, es gibt einen 30-Tage-Test-Account. Mhm. Halt, könnte man überlegen, also
ach so,
warum machen die das jetzt? Ja. Das ist fast schon so ein Dark-Pattern, die wollen die Leute halt in das Abo ziehen.
Ja,
ne?
Klar, und dann das, die Hälfte vergisst es zu canceln und die andere Hälfte denkt, ach, jetzt bin ich sowieso schmatt, dann mache ich das mal.
Ja. Und aber was auch eine Lehre daraus ist, wenn man den Leuten halt die ganze Bibliothek anzeigt, dann verfallen die halt in so eine Art Shopping-Mode. Und ich weiß ja nicht, wie du shoppst, aber ich gucke mir sehr viele Sachen an, bis ich das gefunden habe, was ich haben will.
Ja.
Genau, aber das will man ja nicht, weil man verkauft ja ein Abo. Man will Sachen anbieten, die Leute immer so ein bisschen kitzeln, ne? So dass sie halt am Ball bleiben.
Ach ja,
Ja, und aber so, da käme man ja ohne weiteres nicht drauf, sondern nur, indem man halt die Daten auswertet.
Ja, und, interessant. Ja, ja das, weil das erzählt, weil man manchmal auch Intuition nicht benennen kann. Ne? Auch als User kannst du ja nicht sagen, ja, das würde mir jetzt nicht gefallen, weil. Man kann nur sozusagen, das Ehrlichste ist ja, die Reaktion auszuwerten. Oder?
Ja,
also weil
ja,
dann sozusagen auch dieses also ich weiß nicht, das bringt mich dann auch wieder zu der Wissenschaft vom, wie nennt man das, der Empirie.
Ja.
Wenn man sagt auch immer, wenn man sozusagen Beobachtungen macht, dass man so teilnehmender Beobachter ist oder sozusagen, dass einfach der Beobachtende, wenn er etwas beobachtet, was er auswerten möchte, dann verändert er schon das Feld, in dem er sich befindet. Und das muss er dann reflektieren, wenn er die Ergebnisse dann aufbereitet. Weil er sagen muss, okay, ich habe jetzt hier ein Feld, ich war zum Beispiel auf dieses Beispiel, was wir beim Stadtplanung hatten, ich habe mir irgendwie einen öffentlichen Platz angeguckt und wollte auswerten, warum hier jetzt mehr Leute sitzen als auf dem Platz daneben.
Ja.
Und dann bin ich ja selber als Forscher sozusagen auf dem Platz und verändere den Platz damit. Und dann muss ich das sozusagen, diesen Einfluss, den ich habe auf den Platz und dann ja auch auf die Ergebnisse, muss ich sozusagen reflektieren. Das haben wir immer besser gelernt. Und das finde ich so interessant, weil das hat ja sozusagen dann Netflix gar nicht, weil sie dann sozusagen wirklich einfach nur Zahlen haben am Ende so. Also da weiß ja, ja, man hat es so ein bisschen im Hinterkopf, dass es natürlich alles ausgewertet wird, aber es ist so komplett.
Ja, aber nee, aber die geben ja auch, die frame das ja auch, also weil am Anfang steht ja die Hypothese und die ist ja komplett subjektiv. Oder?
Ja,
also
genau. Nur ich meine jetzt, das auf jeden Fall. Ich meine nur jetzt als Nutzer, wenn du sozusagen jetzt eine andere Website hast und dann reagierst du ja einfach und du hast sozusagen nicht, also und dann werten die das ja aus. Und das, was sie auswerten, müssen sie ja dann nicht sagen, okay, das war jetzt sozusagen schon beeinflusst durch unsere Abfrage oder so. Normalerweise würdest du ja sagen, okay, ich frage jetzt mal jemanden so, wie war das jetzt wirklich oder so. Mhm. Ne? Aber durch diese Daten, die einfach entstehen, durch die Nutzung, ist es ja viel ehrlicher, sag ich mal. Also es ist alles total umstritten, weil es ist natürlich auch die Frage, ist eigentlich allen bewusst, dass da so viele Daten gesammelt werden und so und muss man das nicht viel offensiver irgendwie zeigen? Aber in dem Moment, in dem es einfach so nebenbei gesammelt wird und dann ausgewertet und dann sozusagen verändert, ist ja was sehr rein intuitiv ist, was da sozusagen ausgewertet wird. Und nicht, da weiß die Person ja teilweise gar nicht, dass sie sozusagen gerade eine Testperson
ja,
ach so, ist.
Genau, ja, das ist sozusagen so eine, also jetzt nicht double blind, aber die Leute wissen ja nicht, dass sie an einem Test
sind. Ja, genau. Ja, das finde ich interessant. Ich fand auch nochmal eine andere Sache, die du meintest, dieses, dass man seine These aufstellt oder eine Hypothese und dann das testet und dann sagen verifiziert oder falsifiziert, dann muss man ja sozusagen eine Hypothese haben. Aber was ja auch spannend ist, ist, dass durch diesen Prozess des Testens teilweise eine ganz neue Hypothese entstehen kann. Also, dass sozusagen da ja dann der Möglichkeitsraum aufgemacht wird, eine Innovation zu denken, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Das finde ich auch immer so schön an diesen Testen oder an diesem Offensein und sagen, okay, wir gucken einfach mal, was passiert, weil das dann die Möglichkeit ist, mal was ganz Neues zu entdecken irgendwie. Und ich glaube, da spielt auch ganz viel so diese Diversität des Teams oder der Personen spielen da eine Rolle, die da eben dran arbeiten oder da irgendwie mitdenken oder so.
Wahrscheinlich aber jetzt vor allem halt, um die Themen halt zu setzen, oder?
Ja, oder zum Beispiel, keine Ahnung, oder wie jetzt dieser Link so zwischen autonom fahrenden Autos und blinden Menschen oder so. Oder wenn da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie mal jemanden mit reinnehmen würde, der blind ist, der irgendwie einfach mal bei einem Produkt, irgendwie bei einer Entwicklung dabei ist, vielleicht kommt der auf eine ganz andere Idee, auf die sonst keiner gekommen wäre. Und dadurch entsteht wieder was, ein neues Produkt oder so. Ne? Das kann ja auch
passieren. Ja, genau. Also, da würde ich jetzt sagen, ne, du hast jetzt eine Idee so, dann das wäre die Hypothese und da müsste man aber gucken, ob das so funktioniert. Weil, ne, wer weiß, was es da noch für Wechselwirkungen gibt. Also jetzt deine Westen-Idee, ne? Kann ja auch sein, dass es da im Alltag dann irgendwelche Probleme gibt oder so. Oder vielleicht hat man auch nicht Bock, irgendwie so eine Weste anzuziehen, weil im Sommer zum Beispiel, ne, wie ist das dann? Läuft mit einer Weste rum, ist ja auch irgendwie doof. Solche Sachen halt. Genau, aber wahrscheinlich passieren viele Sachen halt dadurch, dass Leute halt biased sind in ihrem eigenen Denken. Und das ist ja gerade dann im Design, wo man ja immer für andere Sachen macht, halt eigentlich fast schon fahrlässig, ne? Weil man kann einfach, gut, in den meisten Fällen führt es dazu, dass Sachen nicht genutzt werden oder sich nicht verkaufen oder so. Aber
manche Leute haben richtig Verantwortung auf einmal. Auch dieses Beispiel mit diesem selbstfahrenden Auto, weil so fährt es nach rechts und nach links. Man dann haben ja dann auf einmal Leute, die eigentlich eine ganz andere Berufung hatten, auf einmal eine Verantwortung in eine Richtung, für die sie gar nicht ausgebildet sind.
Ja, aber da haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Also das kann ich halt auch nicht so, also so ist es ja nie, also auch im Design ja nicht. Also der Designer hat ja da nie wirklich die Verantwortung. Die Verantwortung basiert auf so vielen Schultern, dass man gar nicht mehr sagen kann, wer jetzt für irgendwas verantwortlich ist. Also deswegen auch, wenn ich jetzt mich darüber beschwere, dass zu wenig halt an Universal Design gedacht wird, dann kann ich natürlich sagen, so, ja, ich ändere das jetzt. Aber da hängt ja auch noch andere Sachen da dran. Ne? Da muss ja auch der Auftraggeber dann mitspielen und so. Also da ist wahrscheinlich erstmal jetzt, wenn man sich dem darüber bewusst ist, hängt da noch ein anderer Kampf dran. Da muss man ja auch Überzeugungsarbeit leisten.
Ja.
Ne, das ist ja leider nicht so, dass man das alles so selber entscheiden kann heutzutage. Also das sind ja gerade Softwareprojekte, das sind ja Riesenprojekte irgendwie. Da muss irgendjemand, der da am Drücker ist, muss sagen, so machen wir das.
Also ja, und dann muss ja auch der Need sozusagen ganz klar betitelt werden. So.
Ja, genau. Oder halt am Ende auch. Also es hängt echt davon ab, ne, von was man spricht. Aber wenn es jetzt so Microsoft oder ein Apple, den nimmt man ja jetzt nicht ab, dass die das nur machen aus Altruismus oder so. Da hängt halt auch immer irgendwie indirekt ein Business Case dran. Ne? Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, vielleicht.
Ja, dann Image.
Ja, genau. Image kann ein Punkt sein oder halt halt eine Zielgruppe. Ne? Also ein Apple muss halt ein paar hundert Millionen iPhones verkaufen. Und warum sollte man dann Leute ausschließen?
Ja.
Und ähnlich ist es auch bei einem Microsoft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt unbedingt schlecht ist. Also ob dieser Grund oder diese Strategie das jetzt irgendwie schlechter macht, weil am Ende des Tages zählt ja dass die sowas machen, oder?
Hm. Ja. Ja, also.
Oder ich.
Ich meine, man kann den Leuten nicht vor. Also, klar, es ist immer schöner, wenn man das sozusagen aus innerer Überzeugung macht. Und dann werden die Produkte ja meistens auch besser, wenn man dann sozusagen anders hinterher ist, dass es irgendwie gut wird. Mhm. Aber ich meine, solange es überhaupt gemacht wird in einer Welt, in der es fast nie gemacht wird, ist es ja schon mal besser als gar nichts.
Ja, aber das gilt nur für meine Welt, in der es fast nie gemacht wird. Ich weiß wirklich nicht, wie es allgemein aussieht. Ne? Dazu halt meine These am Anfang, dass viele Sachen halt von den Plattformen geregelt werden.
Was ja, das ja auch ein super Ansatz auch
ist eigentlich.
Dann müsstest du dann mal jemanden fragen, der blind ist oder der keine Farben sieht. Das könnte man eigentlich machen.
Ja, genau, das können wir jetzt auch nicht aus unserer Warte so beantworten.
Aber ich finde es sehr spannend, dass es dafür eine eigene Disziplin sozusagen oder eine eigene, ja, gibt es das? Ist es eine Disziplin? Gibt es sozusagen Designer, die sagen, ich bin Universal Designer? Ohne dass sie bei Universal arbeiten?
Steht das nicht in den 10 Thesen von Dieter Rams? Eigentlich nicht, ne? Das fehlt.
Ach so. Ja, stimmt, das fehlt echt. Der hat an die Natur gedacht, aber nicht an die Menschen.
Ja, gute Frage. Also auch da würde ich sagen, wenn der Schuppen groß genug ist, gibt es auf jeden Fall einen Designer, der dann irgendwie Universal Designer heißt. Was, by the way, auch ein cooler Titel ist eigentlich.
Ja, ne? Finde ich auch. Ja. Head of Universal Design.
Ja,
genau. Da denken alle, du arbeitest beim Label, aber...
Ach so, ups. Ja, stimmt. Ja, das kann sein.
Da musst du es einfach deutsch aussprechen. Universelles Design.
Universaldesign.
Universaldesign. Head of Universaldesign. Klasse.
Ja, aber ich kann auch nochmal verweisen auf die Designseite von Microsoft, habe ich dir ja auch geschickt, die da heißt Microsoft/Design/Inclusive. Und ja, ich finde, da wird sehr, sehr schön darauf eingegangen, was es halt bedeutet. Vielleicht ein Thema noch, was auch mit Inclusive zu tun hat, ist, was ich auch mal mit einer Freundin darüber gesprochen habe, ist das Thema, wie geht man denn um mit alten Leuten und Design? Da gibt es auch irgendwie nette Ansätze. Es gibt so eine Art Betriebssystem, das basiert wahrscheinlich auch auf dem Android oder so. Das so angepasst wurde, dass also oftmals ist ja das Problem bei Websites, die sehen ja immer anders aus. Also natürlich heutzutage sehen alle Websites irgendwie gleich aus, aber schon jetzt unterschiedlich vom Styling her. Und dieses OS, das macht halt alle Webseiten gleich, sodass Buttons immer gleich sind und so. Ich habe aber vergessen, wie die heißen leider. Aber das fand ich auch einen ganz coolen Ansatz, quasi das Web dann nochmal zu reduzieren und auf ältere Personen zu maßzuschneidern, sag ich mal.
Warum hast du jetzt maßgeschneidert auf ältere Personen? Weil alles gleich ist.
Ja, weil jetzt alles gleich ist.
Aber ist das ein Maßgeschneider?
Ja, also, weil es gibt sozusagen ein universales Design-Pattern, das, wie soll ich das beschreiben? Also da gibt's dann immer die Zurück-Taste irgendwie, also zurück wird immer auf eine Taste gemappt und sowas halt. Jetzt bin ich da auch ich wieder ein bisschen was vergessen, aber das war so das Hauptding davon. Aber was natürlich auch dann wieder direkt aus dem Volk, was ich am Anfang meinte, ne? Wenn eine Website, wenn die semantisch fein gebaut ist, dann kann man sowas halt auch damit anstellen. Echt einfach.
Ja, und das beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel die Corona-App, ne? Also, die ist ja super, aber, und sehr teuer gewesen, aber was die ja sozusagen so für, ich weiß nicht, was man als alter Mensch macht, wenn man zum Beispiel nicht so digital affin ist. Da gibt's ja jetzt, haben wir auch letztens in der Uni darüber diskutiert. Da meinte auch einer meiner Kommilitonen, meinte ja, eigentlich, wenn man das sozusagen, wenn das die Zielgruppe ist, dann hätte man irgendwie eine andere Hardware, hätte man eine Hardware gebaut, die das sozusagen auch kann. Also hätte man gesagt, okay, es gibt die App, aber es gibt auch so Bänder oder Armbänder oder so Buttons oder so, die man sich eben umhängen kann oder so als
Aber was ist denn das? Was, also aber dann war doch die Kritik, dass eben nicht jeder ein Smartphone hat, oder? Darauf hat es abgezielt.
Ja, oder dass nicht jeder sozusagen, genau, also vielleicht haben die auch ein Smartphone, aber diesen Prozess des sozusagen App installieren und so, das ist sowas, was und dann auch mal testen und der Bluetooth immer anhaben und so, ist vielleicht nicht unbedingt das, wo jetzt jemand, der nicht so digital affin ist, wie eventuell ein alter Mensch, das sozusagen so direkt macht. Und deswegen dann vielleicht eher sagt, nee, das ist nichts für mich, ich ziehe meine Maske auf, das wird schon reichen.
Also man kann aber auch sagen, okay, was ist halt auch, was wer auch ausgeschlossen wird, sind Leute mit älteren Geräten.
Ja, total, absolut. Voll, das ist sie, das ist ja auch total krass. Aber ja, das stimmt. Und ist natürlich auch, also die Leute, die jetzt alt sind, die sind ja sozusagen auch mit der Digitalisierung jetzt gar nicht groß geworden so und haben, finde ich, auch völlig legitim, also zu sagen, boah, nee, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, mich auf meine letzten Jahre damit noch mal auseinanderzusetzen. So, das können meine Enkel oder meine Kinder übernehmen. Solange ich das nicht muss, mache ich das nicht. Aber die Leute, die jetzt sozusagen digital sind und dann irgendwann älter sind, die werden ja diese also auch eine ganz andere Nutzungsweise haben. Das heißt eigentlich, das, was jetzt für ältere Menschen entwickelt wird, ist ja dann nur beschränkt eigentlich auf ein oder zwei Generationen. Danach wird das wahrscheinlich gar nicht mehr adaptierbar sein, weil genauso verändert sich ja auch diese ältere Zielgruppe. Und, ne?
Du meinst, sie wird digital affiner?
Ja, genau.
Ja.
Oder vielleicht auch sozusagen anders nicht digital. Also weil ich kann mir vorstellen, dass wenn ich irgendwann alt bin, dass ich mir auch einfach überlege, so ich habe mein ganzes Leben lang digital verbracht. Ich werde jetzt einfach mal ganz stupide sagen, ich schalte dann noch ab und werde gar nicht digital sein. So. Und das kann ich mir einfach leisten, weil ich alt bin. Und, und alle, die irgendwie Kontakt mit mir haben wollen, schreiben mir jetzt einen Brief oder so. Das ist ja auch nochmal eine andere, weißt du, das ist sozusagen dann nochmal eine andere Überzeugung dazu, nicht digital zu sein.
Aber ich finde, das kann man auch wieder differenzieren, weil eigentlich, also was macht denn diese App? Also die schützt ja eigentlich nicht dich, sondern in erster Linie ist sie ja dafür da, die Infektionskette zu unterbrechen. Weil die schützt dich ja in keinerlei Hinsicht davor, dich zu infizieren. Die sagt dir nur, dass du dich womöglich infiziert haben könntest. Und das heißt ja dann, also du wirst ja nicht benachteiligt irgendwie, wenn du die App nicht hast. Es sei denn, irgendjemand kommt vielleicht auf die Idee, der sagt dann so, ja, guck mal, du darfst jetzt hier nur rein, wenn du die App hast. Aber das muss ja nicht geschehen und sollte auch nicht. Nee. Also von daher verstehe ich die Kritik halt nicht, dass alte Leute davon ausgeschlossen werden, weil es gibt ja
auch... Nee, ist da keine Kritik, aber es ist einfach nur so ganz deutlich, dass es zu sagen, da jetzt keine Alternative gibt für ältere Menschen zum Beispiel. Also ich, ja, das Ziel ist... Ja.
Ja, aber ich könnte ja auch hingehen und gebe meiner Oma halt, kauft deren iPhone, das ist zum Beispiel ein 6S, das kostet nicht viel, man packt die App drauf, gibt er das, sagt er, die soll das immer einmal am Tag aufladen und dann mehr muss man bei der App ja nicht machen. Also man muss die einmal anschalten und dann einfach gar nichts mehr.
Ja, wenn man wenn man Enkel oder Kinder hat, dann
ja. Ja, das. Klar, ja, aber es folgt ja daraus gar nichts. Also es macht, hat ja keinen Vor- und keinen Nachteil, wenn du die App nicht hast, würde ich sagen.
Aber es ist, hat ja schon Vorteile, je mehr Leute es haben, desto besser ist sein das Resultat dieser Unterbrechung der Infektionskette. Und wer jetzt einfach schon mal komplett rausfällt, sind dann eventuell Alte und Kinder. So. Also gut, Kinder können dann irgendwie über ihre Eltern und so, aber ja auch nicht komplett. Also so.
Nee,
also
können die nicht, oder? Es funktioniert nur, wenn jeder sein eigenes Gerät hat.
Ja, aber die Kinder sind ja vielleicht immer bei den Eltern am Anfang, wenn sie sehr klein sind.
Ach so.
Dann haben die natürlich auch kein Smartphone, also, aber da gibt es ja auch keinen, also gibt es ja auch keine Möglichkeit, so. Oder wenn dein Kind dann irgendwann 15 ist, du aber dem einfach kein iPhone oder kein Smartphone geben möchtest, weil es deine Erziehung ist, dann hat es auch keinen, also so. Ja, wie du sagst, es ist, man hat keinen Nachteil, aber ich finde es interessant, dass da sozusagen, ja, per se dann, wie du sagst, Zielgruppen einfach dann auch ausgeschlossen wird.
Ja, gut, ja, was wäre die Alternative? Natürlich hätte man hingehen können und sozusagen eine integrierte Hardware dafür bauen. Aber dann, boah, da weiß ich auch nicht, ob die Adoptionsrate, ob dann sehr viel höher wäre und die Kosten
Ja,
wären
weiß
natürlich
man
extrem
nicht.
viel höher.
Ja, das stimmt total. Also, und ich meine, es ist ja auch immer wieder, an allem hat man was zu meckern, ne? Und ich meine, es ist ja schon mal
Aber ist
super,
ja
dass
auch
es
gut.
überhaupt diese App gibt, so, und dass die
Ja.
funktioniert und dass die auch Leute nutzen. Ich weiß gar
Ja.
nicht, wie viele die gerade nutzen.
Meine
Und
in den
man kann
letzten
dann ja immer
Zahlen
sagen,
waren so 15 Millionen, 20 Millionen.
Naja, okay. Ja, und da kann man ja immer sagen, hätte, hätte und so. Und ich finde das schon, also das Ziel ist ja, die Infektionsketten zu unterbrechen, und das schafft man eben auch, indem man diese Technologie da verbaut hat und so. Also das ist ja schon, und man kann es einfach als App runterladen, muss sich nicht immer extra dazu kaufen und so. Also das ist ja schon alles super, aber.
Ja, also ich würde auch sagen, klar, ich finde es ja auch gut immer, also gerade bei jetzt Sachen, die die Regierung macht, da sollte man, glaube ich, immer kritisch sein. Und diesen Kostenfaktor finde ich immer noch krass. Also
Ja,
jetzt
absolut.
nur die Kosten, also wie auch immer man auf diese Rechnung kommt. Also da bin ich mal gespannt,
Das
ob
würde
das nochmal
mich,
irgendwie,
ja, das wäre interessant, ne, wenn Sie das nochmal zeigen
ja, das wird
würden.
doch garantiert noch irgendwann rauskommen. So, ne?
Ja,
Also es hat,
ja.
also hoffe ich, ich finde es einfach krass.
Da wird nochmal irgendwann jemand gefeuert,
Ja, aber im
der
Verhältnis
sich jetzt einen schönen
ist
Urlaub macht.
ja wahrscheinlich Bunga Bunga Party, ne? Genau, aber auf der anderen Seite ist es schon vielleicht eins der wenigen positiven Sachen, die wir jetzt so erlebt haben, ne? Dass sowas überhaupt möglich ist hier, wo ja eigentlich 99% der Sachen, die von der Regierung oder im Gesundheitsbereich angefasst worden, einfach gegen die Wand gefahren sind. Und dann diese digitale Gesundheitsakte irgendwie ist nichts, der digitale Personalausweis ist nichts, Maut und so. Also diese ganzen Projekte, die sind ja katastrophal gescheitert, aber jetzt sowas ging richtig smooth irgendwie. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall
Das sind
finde
positive
ich,
Aspekte.
nee, ich wollte sagen, finde ich, dass dadurch schon, ja, es ist jetzt nicht super inklusive, aber da werden schon, glaube ich, extrem viele potenzielle Nutzer mit angesprochen. Weil wer läuft denn nicht mit einem Smartphone rum, das den Hardware-Anforderungen reicht? Das weiß jetzt nicht, wahrscheinlich sind jetzt allerhöchstens 60%, aber das ist ja schon eine krasse Menge, also insgesamt der Leute.
Ja, und dann gibt es halt die, die softwaremäßig nicht mitmachen können, weil es eben das Betriebssystem nicht zulässt, ne?
Ja,
Oder
aber
weil es
genau, aber
sozusagen nicht die
wer ist
Technologie,
das denn? Also wer hat denn wirklich
die ein
noch so
iPhone
ein,
6 haben.
ja, die iPhone 6 Leute, aber das ist, glaube ich, nicht, sind dann doch nicht so viele.
Das
Also
weiß
ich
ich
glaube
nicht.
tatsächlich, die meisten Leute haben schon krasse Handygeräte. Ist ja nicht so, ne?
Nee, also bei mir im Umfeld ist das nicht so.
Nee, ja, okay, ich bin da auch in der Bubble. Aber ich habe auch kein aktuelles Gerät, aber ich sehe das dann, dass doch viele Leute mit ziemlich krassen Geräten rumlaufen.
Geil ist dieses Ding, dieses Foto, das, da bin ich immer noch Fan von. Das habe ich in Japan gesehen, wo dieser Bildschirm zusammengeklappt werden kann, wo zeigt einfach im Bildschirm so ein, wie so ein Scharnier, nur dass es kein Scharnier gibt. Weißt du? Ein
Ja,
klappbarer Bildschirm.
aber
Richtig
auch da
cool.
kann man sich die Frage stellen, wer nutzt das? Ist es, und das ist auch garantiert nicht wirklich universell. Also du hast ja, musst das dann immer so aufklappen irgendwie. Du hast diese sinnlose Tätigkeit immer davor. Also ich finde, das wird ähnlich in Erinnerung bleiben wie der dicke Xbox-Controller.
Ja, das kann sein, aber es ist auf jeden Fall ein witziges Gimmick.
Ja, es ist ein witziges Gimmick. Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch nice, also dass sowas einfach möglich ist heutzutage, so gebogene Displays. Aber es ist halt einfach Tech-Porn und nichts
Ja,
dahinter.
genau, das fand ich sehr gut. Ich finde, das ist ein sehr guter Abschlusspunkt auch.
Okay,
Checkporn und da ist nichts dahinter.
ja, okay, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann vielen Dank dir und vielen Dank unseren Zuhörern. Und genau, ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau. Wissen wir schon, was das Thema ist?
Nein, wir machen auch keine Themenvorschläge mehr, weil das ist...
Stimmt, weil das nicht funktioniert.
Ja, das ist nicht inklusive für Leute, die jetzt nicht alle Folgen hören.
Okay, stimmt. Alles klar. Dann sehen wir uns nächste Woche.